NDR Info. Echo des Tages.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Echo des Tages am 2. Advent. Redakteur am Mikrofon heute Peter Mücke. Der Machtwechsel in der CDU beschäftigt uns auch heute, auch im Kommentar. Ein bisschen im Windschatten der CDU hat sich heute die SPD in Berlin getroffen, um die Europawahl im kommenden Jahr vorzubereiten. Darüber berichten wir gleich in dieser Sendung. Später hören wir dann unter anderem aus Paris, das wieder ein gewalttätiges Wochenende erlebt hat. Aus Brüssel, wo die Regierung am Streit um den UN-Migrationspakt zerbrochen ist, und aus Katowice von der Weltklimakonferenz. Außerdem natürlich Ausführliches vom Sport und wichtig für alle Pendler, vor allem in Nordrhein-Westfalen. Morgen früh stehen Warnstreiks bei der Bahn an. Alle Informationen dazu später in dieser Sendung. Die Sozialdemokraten rüsten sich für die Europawahl 2019. Die europäischen Sozialdemokraten haben gestern den früheren niederländischen Außenminister Frans Timmermans zum europäischen Spitzenkandidaten bestimmt. Die SPD hat sich heute in Berlin getroffen, um die nationalen Listenplätze zu vergeben. Und im Vorfeld hatte es dabei ziemlichen Ärger gegeben. Aus Berlin berichtet Efi Seibert allerdings erstmal über viel Applaus für die Spitzenkandidatin.
Für eine gab es direkt Vorschusslorbeeren. Spitzenkandidatin Katharina Barley wurde schon vor ihrer Rede gefeiert.
Ich hab da noch gar nichts gemacht.
Die SPD rechnet ihr offenbar hoch an, dass sie ihren Ministerjob an den Nagel hängt und für die Partei in den Europawahlkampf ziehen will. Zumindest auf persönlicher Ebene bringt sie dafür beste Voraussetzungen mit.
Ich trage Europa immer bei mir in jeder Form, in meinem Herzen sowieso, auch in meiner Handtasche. Ihr wisst das, ich habe zwei Pässe. Mein Vater ist Brite, meine Mutter ist Deutsche. Den Vater meiner Kinder habe ich in Paris kennengelernt und da finden sich dann in diesen zwei wundervollen Kindern Spanien, Niederlande, Deutschland und Großbritannien wieder. Wir leben im Vierländereck. Ich glaube, viel mehr Europa geht nicht.
Auf politischer Ebene forderte Barley ein soziales Europa. Als Beispiel nannte sie eine europäische Arbeitslosenversicherung und einen europäischen Mindestlohn.
Vielleicht würde sich ja dann herausstellen, auch für die Konservativen, dass der derzeitige Mindestlohn in Deutschland verdammt niedrig ist und dass es an der Zeit ist, den anzuheben.
Am meisten treibt Barley aber um, dass Europa von rechten Parteien wie der AfD zerstört werden könnte.
Auf der Regierungsbank sitze ich anderthalb Armlängen von all diesen Gestalten entfernt. Und ich höre, was die sagen, wenn die Mikros nicht an sind. Das ist so hassdurchdrängend. Das ist so menschenverachtend. Wir müssen alles dafür tun, was wir können, damit diese Menschen niemals, weder in Deutschland noch in Europa, das Sagen bekommen. Das ist das Allerwichtigste.
Dafür bekam sie ein Spitzenergebnis, 99%. Auch Udo Bullmann als zweiter Spitzenkandidat konnte 97% einfahren. Danach war aber Ende mit Harmonie bei der SPD. Schon im Vorfeld hatte es Ärger gegeben. Die Parteispitze rund um Andrea Nahles hatte die Devise "mehr junge Politikerinnen für Europa" ausgegeben.
Dass wir unsere Partei bunter und weiblicher machen wollen, das setzen wir hier mit dieser Europaliste um. Und dass das natürlich für Diskussionsstoff sorgt, das ist klar. Aber es ist etwas, was wir politisch mit breiter Mehrheit auch im Parteivorstand verantworten.
Die Parteispitze setzte also auf die erfolgreichen vorderen Plätze der Listen einige junge Politikerinnen. Dafür mussten andere, altgediente oder auch Europaexperten, nach hinten rutschen. Auch wenn ihre Landesverbände sie nach vorne platziert hatten. Das sorgte für Ärger bei einigen Landesverbänden und auch bei Kandidaten.
Also wenn ich von meinem Platz 6 auf 26 mich wiederfinde, dann ist es schlicht und einfach aus Sicht des Landesverbandes nicht in Ordnung.
So der angesehene EU-Finanzexperte Peter Simon. Er muss seine Europaträume jetzt wohl beerdigen. Die Zahl der SPD-Abgeordneten im Europaparlament könnte sich fast halbieren. Wenn man die aktuellen Umfragen sieht, schaffen es wohl gerade noch 15 SPD-Politiker nach Brüssel. Das zu verbessern, ist jetzt Aufgabe der Spitzenkandidatin Barley. Nun kann sie beweisen, ob sie die Vorschusslorbeeren verdient hat.
Vorschusslorbeeren hat auch die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bekommen, trotz ihres knappen Wahlsiegs gegen Friedrich Merz beim Parteitag in Hamburg. In den kommenden Wochen und Monaten wird sich zeigen, ob sie es schafft, die Flügel der Partei zu versöhnen. Helfen soll ihr dabei der bisherige Chef der Jungen Union, Paul Ziemiak, der gestern zum neuen Generalsekretär der CDU gewählt wurde. Und das, obwohl er zuvor eher nicht als Anhänger seiner neuen Chefin aufgefallen war. Bettina Nutz berichtet aus Berlin.
Wohlwollende Töne kommen aus München. Noch CSU-Chef Horst Seehofer traut Annegret Kramp-Karrenbauer viel zu. Seehofer ist sich in der Bild am Sonntag sicher, dass die Union mit der neuen CDU-Vorsitzenden wieder Wahlergebnisse über 40% erzielen könne. Kramp-Karrenbauer selbst, die sich auf dem Parteitag in Hamburg nur knapp durchgesetzt hatte, müht sich erst einmal darum, die Reihen im Innern zu schließen. Dazu gehört die weitere Abgrenzung zu Kanzlerin Merkel. Ihr werde sie Paroli bieten, wo es im Interesse der Partei nötig sei, so die neue CDU-Chefin in der ARD. Inhaltlich plant sie zuerst, die Themen Migration und Sicherheitspolitik anzugehen. Dazu wolle sie eine eigenständige Runde einberufen, in der sowohl Experten als auch Kritiker der Flüchtlingspolitik vertreten sein sollen. Ergebnisse würden in das Europawahlprogramm der CDU einfließen. Auch die neue Nummer 2 an der Parteispitze, Generalsekretär Paul Ziemiak, wurde mit einem mageren Ergebnis gewählt, will nun ebenfalls die Enttäuschten zurückgewinnen. Die CDU brauche auch die Unterlegenen Friedrich Merz und Jens Spahn, sagte der neue Parteimanager in der ARD. Ziemiak hat sich vorgenommen, die Lager wieder zusammenzuführen, gibt aber zu, das werde ein hartes Stück Arbeit.
War die Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers der erste Schritt zur Erneuerung der Partei oder bleibt es bei der CDU irgendwie doch alles beim Alten? Matthias Reiche kommentiert.
Auf den Regionalkonferenzen hatte Friedrich Merz den lautesten Beifall bekommen, aber die Parteitagsdelegierten wollten keinen so radikalen Wandel wie die Merz-Fürsprecher, die darauf setzten, dass er die CDU im Parteienspektrum wieder konservativer und stärker nach rechts ausrichten könnte, auch um Wähler von der AfD zurückzuholen. Annegret Kramp-Karrenbauer, von vielen als neue Merkel-Version gesehen, wird es da deutlich schwerer haben. Aber am Ende gewannen dann eben doch die Parteiaristokraten. Das ist eine gute Nachricht, vor allem für die bisherige Vorsitzende Angela Merkel. Sie hatte die saarländische Ministerpräsidentin als CDU-Generalsekretärin nach Berlin geholt, um sie zur Kanzlerin aufzubauen. Nach den jüngsten Wahlniederlagen musste man dann etwas improvisieren wegen Merkels unerwartetem Rückzug vom Parteivorsitz, kann aber zumindest nun vorerst am Fahrplan festhalten. Angela Merkel wird, wie von ihr geplant, mit einer Frau an der CDU-Spitze zusammenarbeiten können, die ihr seit langem vertraut ist und bei der sie nicht fürchten muss, vorzeitig aus dem Kanzleramt vertrieben zu werden. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ohnehin zunächst einmal andere Sorgen. Allein die Tagesform, vor allem die wenig gelungene Rede von Friedrich Merz, hat ein Rennen entschieden, das denkbar knapp ausging, und es gibt die reale Gefahr, dass die Geschlossenheit der Partei auch längerfristig Schaden genommen hat. Bisher galt in der CDU die Regel, dass man sich am Ende hinter einer Person versammelt, wenn die Sache entschieden ist. So war das auch bei Angela Merkel, deren Aufstieg an die Parteispitze um die Jahrtausendwende auch keineswegs unumstritten war, genauso wie ihre Nominierung als Kanzlerkandidatin 2005. Aber seit der kürzlichen Abwahl des von der kompletten Führung der Unionsparteien unterstützten Fraktionschefs Volker Kauder rumort es in der Partei der überalterten Ja-Sager. Und noch ist offen, wie die emotionalisierten Anhänger von Friedrich Merz die Niederlage ihres Hoffnungsträgers verarbeiten. Manch einer fürchtet einen Mitgliederaderlass, den es aber möglicherweise auch bei einem anderen Wahlausgang gegeben hätte. Denn die parteiinternen Gräben sind tief. Die neue CDU-Chefin muss deshalb dafür sorgen, dass die Partei nicht zerbricht. Denn so belebend und interessant der Wettbewerb um den Vorsitz auch war, barg er von Beginn an ein erhebliches Potenzial zur Spaltung der CDU, was aber bei weitem nicht die größte Baustelle für die neue Vorsitzende ist. Denn sie muss vor allem Einfluss auf die Arbeit der Bundesregierung nehmen, damit dort weniger gestritten und mehr entschieden wird über Themen, die die Menschen tatsächlich interessieren. Am Ende wird nur ein handlungsfähiger Staat, der Probleme nicht nur analysiert und vertagt, sondern auch löst, eine weitere Radikalisierung und Polarisierung der Gesellschaft stoppen.
Der Kommentar im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 von Matthias Reiche. Eine Radikalisierung und Polarisierung der Gesellschaft, das erlebt zurzeit unser Nachbar Frankreich. Bei erneuten Massenprotesten der sogenannten Gelbwesten ist es gestern zu Ausschreitungen gekommen. Brisant war die Lage vor allem in Paris. Dort zündeten Demonstranten Barrikaden und Autos an, schlugen Fensterscheiben ein und lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei, die fast 2000 Menschen festnahm. Mit Spannung wird nun die Reaktion von Präsident Macron erwartet, der Anfang der Woche neue Vorschläge unterbreiten will. Marcel Wagner berichtet.
In Paris hatten Reinigungskräfte bereits am frühen Morgen begonnen, die Spuren der Krawalle zu beseitigen. Wie in der vergangenen Woche hatten im Laufe des Tages und vor allem am Abend Randalierer zahlreiche Geschäfte geplündert und zerstört, Autos abgebrannt, städtisches Mobiliar wie etwa Bushaltestellen zerstört. Während es der Polizei mit einem gewaltigen Aufgebot und strikten Durchgreifen gelungen war, die Gewalt gegen Ordnungskräfte stärker im Griff zu halten, schätzte ein Sprecher der Stadt die Sachschäden höher ein als in der vergangenen Woche. Hinzu kommen enorme Ausfälle, da gestern wieder sämtliche Geschäfte auf den Champs-Élysées und in vielen weiteren Vierteln in Paris schließen mussten. Hotels berichten von Stornierungen in großem Ausmaß. Auch in anderen Städten des Landes, etwa in Bordeaux, Toulouse und Marseille, war es gestern zu Ausschreitungen gekommen. Insgesamt wurden über 1.700 Menschen in Gewahrsam genommen, über 500 saßen auch heute noch in Haft. Noch ist nicht klar, ob die Gelbwesten, die unter anderem höhere Löhne, weniger Abgaben und mehr direkte Demokratie fordern, am kommenden Samstag erneut zu Protesten aufrufen. Das dürfte davon abhängen, inwieweit Präsident Emmanuel Macron bereit ist, auf deren Forderungen zuzugehen. Macron hat angekündigt, sich zu Beginn der Woche äußern zu wollen.
Regierungskrise auch im Nachbarland Belgien. Dort ist die Koalition über den Streit um den UN-Migrationspakt zerbrochen. Die flämisch-nationalistische Regionalpartei N-VA hat die Regierung verlassen, weil Ministerpräsident Michel zur UN-Konferenz nach Marrakesch reisen will. Dort soll morgen der Migrationspakt verabschiedet werden. Aus Brüssel ein Bericht unseres Korrespondenten Stefan Überbach.
Brüssel erlebt turbulente politische Tage. Krisensitzungen des Kabinetts, Pressekonferenzen in der Nacht, immer wieder Sondersendungen in Radio und TV.
Dit is een extra journaal met Hanne de Gautere.
Goedemorgen en welkom bij dit extra journaal. Helemaal in het teken van de politieke crisis in ons land.
Eine Krise, die es in sich hat. Denn der Streit über den Migrationspakt der Vereinten Nationen hat die Regierung gesprengt. Die rechtsgerichtete flämische Regionalpartei N-VA lehnt den rechtlich unverbindlichen Vertrag kategorisch ab. Die drei anderen Bündnispartner wollen ihn dagegen unterschreiben. Die große Mehrheit im belgischen Parlament ebenfalls. Der Koalitionsbruch war ganz offensichtlich nicht mehr zu vermeiden. Geht die N-VA freiwillig oder hat Premierminister Charles Michel die flämischen Nationalisten rausgeworfen? Jan Jambon, inzwischen Ex-Minister der N-VA, sagte dem belgischen Rundfunk: Die Sache ist zu ernst, um da jetzt irgendwelche Spielchen zu machen. Ich denke, formell ziehen wir uns aus der Regierung zurück. Das ist die korrekte Formulierung, denn wir haben gesagt, wenn die Regierung nach Marrakesch geht, dann passiert das ohne uns. Und genauso wird es kommen. Ministerpräsident Michel will die Reise nach Marrakesch wie geplant antreten und bei der UN-Konferenz den Migrationspakt unterschreiben. Er wirft der N-VA vor, das Abkommen lange Zeit mitgetragen, dann aber die gemeinsame Haltung aufgekündigt zu haben. Ich breche auf als Chef der belgischen Regierung und als Vertreter einer orange-blauen Koalition, die verantwortlich handelt. Orange-Blau, das sind die Farben der Liberalen und Christdemokraten. Mit denen will Michel weitermachen, als Chef einer Minderheitsregierung, die sich von Fall zu Fall die Unterstützung der Oppositionsparteien sucht. Die Grünen schließen das nicht aus, auch wenn sie die aktuellen Haushaltspläne als unsozial ablehnen. Fraktionschef Christoph Calvo:
Wir gaan deze regering niet depaneren, wir gaan dit land ook niet blokkeren. Wij willen ons wel engageren.
Wir werden diese Regierung nicht reparieren, wir werden das Land aber auch nicht blockieren, sondern wir wollen uns engagieren. Die neue Koalition will ihre Schwerpunkte vor allem in den Bereichen Kaufkraft, innere Sicherheit und Klimaschutz setzen. Das sagte Regierungschef Michel nach der ersten Kabinettssitzung am Nachmittag. Wir haben uns auf drei Punkte verständigt, die sind für uns besonders wichtig. Und da werden wir jetzt genauer besprechen, was wir machen werden in den nächsten Tagen und Wochen. Außerdem will Michel eng mit dem Parlament zusammenarbeiten. Kein Wunder, schließlich ist er auf die Hilfe der Opposition angewiesen. Und das Kabinett Michel II steht vor einer schwierigen Aufgabe. Denn die orange-blaue Koalition kommt im Parlament gerade mal auf 52 Sitze. Nötig für die Mehrheit sind 76. Und die stärkste politische Kraft des Landes, die N-VA, sitzt ab jetzt in der Opposition. Die drei Minister der Regionalpartei werden durch zwei Staatssekretäre ersetzt. König Philipp hat die Regierungsumbildung inzwischen abgesegnet. Damit ist das bisherige Viererbündnis auch formell am Ende. Dass die wegen der N-VA-Beteiligung als Kamikaze-Koalition bezeichnete Regierung überhaupt 4 Jahre halten würde, hat ohnehin viele überrascht. Und jetzt sieht alles danach aus, als ob der Wahlkampf schon begonnen hätte. Die harte Haltung der flämischen Nationalisten im Streit über den Migrationspakt dürfte nämlich auch damit zu tun tun haben, dass die Partei in den Umfragen seit Monaten schwächelt. Eine fremdenfeindliche Online-Kampagne musste die Partei nach heftigen Protesten kleinlaut zurückziehen. Wohl ein Vorgeschmack auf das, was jetzt kommt. Belgien steht also vor politisch unsicheren Zeiten. Stand heute jedenfalls ist mehr als offen, ob es Premierminister Michel tatsächlich gelingt, mit einer Minderheitsregierung die Zeit bis zum regulären Wahltermin im Mai nächsten Jahres zu überstehen.
Und wo wir gerade bei Regierungskrisen sind, da lohnt sich ja immer ein Blick nach Großbritannien. Am Dienstag entscheidet das Unterhaus über das äußerst mühsam zwischen London und Brüssel ausgehandelte Vertragspaket über den Austritt und die künftigen Beziehungen zur Europäischen Union. Doch auch zwei Tage vor der Abstimmung ist keine Mehrheit für den Brexit-Kurs von Premierministerin May in Sicht. Anne Demmer berichtet aus London.
Zwei Tage vor der Abstimmung über ihren Brexit-Deal im Unterhaus warnt die britische Premierministerin Theresa May vor einem Machtverlust, sollte das Abkommen am Dienstag keine Mehrheit bekommen. Der oppositionelle Labour-Chef Jeremy Corbyn warte nur darauf, Neuwahlen zu erzwingen. Zudem bestehe das Risiko, dass es am Ende gar keinen Brexit geben werde. Spekulationen gab es am Wochenende darüber, ob die Abstimmung noch einmal verschoben wird. Die Sunday Times hatte berichtet, dass May noch einmal nach Brüssel reisen wird, um bessere Bedingungen auszuhandeln, und bezog sich auf Ministerkreise. Dem widersprach eine Regierungssprecherin. Derzeit scheint es sehr unwahrscheinlich, dass der vorliegende EU-Vertrag im Parlament eine Mehrheit findet. Rund 100 konservative Abgeordnete aus Mays Tory-Partei haben signalisiert, dass sie gegen das Brexit-Abkommen stimmen werden. Ebenso will die oppositionelle Labour-Partei mehrheitlich dagegen stimmen. Und auch die nordirische DUP, auf deren Stimmen Mays Minderheitsregierung angewiesen ist, hat sich dagegen ausgesprochen. Während die britische Premierministerin vermeidet, über einen Plan B zu sprechen, machte die Arbeitsministerin Amber Rudd öffentlich einen Vorstoß. Sie warb für ein Norwegen-Plus-Modell, einen weichen Brexit, der eine fraktionsübergreifende Mehrheit bekommen könnte. Bei diesem Modell würde Großbritannien im europäischen Binnenmarkt und in der Zollunion bleiben. Auch ein zweites Referendum schließt die Arbeitsministerin nicht aus.
Am kommenden Freitag endet im polnischen Katowice die Weltklimakonferenz. Noch ist offen, was genau bei den Verhandlungen herauskommt, an denen Vertreter aus rund 200 Staaten teilnehmen. Auch die Europäische Union hat sich in der ersten Woche der Konferenz mit öffentlichen Statements eher zurückgehalten. Jetzt kam dann aber doch eine erste Bilanz. Werner Eckert fasst sie für uns zusammen.
Europa redet. Die EU hat sich bei der Klimakonferenz bisher öffentlich jedenfalls sehr bedeckt gehalten. Zum Ende der ersten Woche hat sie dann nachgeliefert und vor allem den eigenen Führungsanspruch beim internationalen Klimaschutz angemeldet. Elena Bartram, die Delegationschefin. Wir glauben, beim Klimaschutz ist es vor allem wichtig, dass man seine Zusagen auch einhält. Die EU hatte zugesagt, ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2020 um 20% zu senken gegenüber 1990. Schon letztes Jahr waren wir bei minus 22%. Wir halten auch unsere Finanzzusagen. Im vergangenen Jahr haben wir alleine 40% aller Zahlungen von Industrie an Entwicklungsländer geleistet. Und Bartram macht auch klar, die EU wird weiter liefern. Die Kommission hat gerade einen Entwurf für eine Langfriststrategie zum Klimaschutz vorgelegt. Darin steht, dass sie bis 2050 klimagasneutral sein soll, also die Atmosphäre nicht mehr belasten will. Sie hat bisher aber keine neuen Zielwerte für die nächsten Jahre vorgelegt. Das ist nicht die endgültige Strategie. Es ist nur der Anfang einer Debatte. Und wir wollen das mit allen Beteiligten bis 2020 fertig haben. Und dann auch mit einem klaren Fahrplan, der an die Klimakonferenz übermittelt werden wird. Helmut Hojewski, Chef der österreichischen Delegation, die den EU-Vorsitz innehat, macht klar, dass in Katowice einiges auf dem Spiel steht.
This is a crucial COP.
Das ist eine entscheidende Klimakonferenz, die wichtigste seit dem Paris-Gipfel vor 3 Jahren, wo wir das historische Abkommen geschlossen haben. Denn in Paris haben wir alle zugestimmt, dass wir bis 2018 das Regelwerk fertig haben, mit dem wir das alles auch wirklich umsetzen können. Mit dem Stand der Verhandlungen nach der ersten Woche ist er zufrieden. Alles in allem war die Arbeit konstruktiv und gut. Wir haben ordentliche Schritte vorwärts gemacht. Wir haben die pure Masse an Texten von über 300 auf etwas über 100 Seiten runtergebracht. 2/3 des Textes sind raus. Das ist ein gutes Zeichen. Wir haben Fortschritt gemacht, ordentlich, aber wir sind nicht am Ziel. noch eine ganze Woche liegt vor den Delegierten. Ab Dienstag werden viele Staaten auf Ministerebene vertreten sein. Dann geht die Konferenz in die politische Phase, dann stehen wirkliche Entscheidungen an.
Wenn bei der Deutschen Bahn Tarifverhandlungen laufen, dann zittern oft auch die Kunden. Die mächtigen Gewerkschaften EVG und GDL haben schon mehrfach mit Ausständen den Zugverkehr lahmgelegt. Und nun geht es wieder los. Die Tarifrunde ist unterbrochen. Am Montag gibt es Warnstreiks. Udo Bühlmann mit Einzelheiten.
Der Warnstreik trifft den morgendlichen Berufsverkehr. Von 5 bis 9 Uhr ruft die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG Mitglieder zum Warnstreik auf. Mit Zugausfällen und Verspätungen muss also bei den S-Bahnen im Nah- und Fernverkehr und auch im Güterverkehr gerechnet werden. Die Auswirkungen werden voraussichtlich bis zum Nachmittag spürbar sein. In Nordrhein-Westfalen sollen die Schwerpunkte in Köln, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund und Hamm liegen. Nicht bestreikt werden die Konkurrenten der Deutschen Bahn. Züge zum Beispiel der Nordwestbahn, Eurobahn oder Abellio fahren. Vorausgesetzt, sie werden nicht von den Auswirkungen des Warnstreiks behindert. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Schließlich fahren alle Züge auf demselben Schienennetz der Deutschen Bahn. Hintergrund des Warnstreiks sind gescheiterte Tarifverhandlungen. Die EVG fordert unter anderem 7,5% mehr Geld. Die Deutsche Bahn bietet bisher weniger an.
Morgen werden die Nobelpreise verliehen. Der Friedensnobelpreis in Oslo, die übrigen in Stockholm. Bis auf einen. Der Literaturnobelpreis, der wurde in diesem Jahr gar nicht vergeben wegen der Skandale im zuständigen Komitee. Aber es gibt eine Notlösung, ein alternativer Literaturnobelpreis, der heute in Stockholm vergeben wurde. Carsten Schmiester berichtet von dort.
Vor rund 300 Gästen hat die 81-jährige Maryse Condé aus Guadeloupe in der Karibik den mit umgerechnet rund 25.000 Euro dotierten alternativen Literaturpreis entgegengenommen. Im Rollstuhl, auf der Bühne mit einer langen Rede, in der sie sich bedankte und den Preis den Menschen in ihrer Heimat widmete. In ihren Büchern setzt sie sich vor allem mit den Folgen des Kolonialismus auseinander und mit der Ausbeutung ihrer Landsleute. Bis heute, sagte sie und warnte davor, Reiseprospekten zu glauben, die preiswerten Traumurlaub in diesem nur vermeintlichen Paradies versprechen. Schwedische Bibliothekare und online mehrere 10.000 Literaturfreunde hatten von fast 50 vorgeschlagenen Autoren 4 auf eine Shortlist gesetzt. Neben Condé auch die gebürtige Vietnamesin Kim Thuy, den Briten Neil Gaiman und Haruki Murakami aus Japan, der sich aber von der Liste hatte streichen lassen, wohl um seine Chancen auf einen echten Literaturnobelpreis nicht zu verringern. Nach der Verleihung des alternativen Preises will sich die von Intellektuellen als Provisorium gegründete neue Akademie sofort wieder auflösen, in der Hoffnung, dass es im kommenden Jahr erneut einen Nobelpreis für Literatur gibt. Dessen traditionelles Vergabegremium, die Schwedische Akademie, ist nach einem Skandal um den inzwischen wegen Vergewaltigung zu 2,5 Jahren Haft verurteilten Ehemann eines Mitglieds weiter zerstritten und musste externe Fachleute als Berater akzeptieren. Die sollen nun einen Neuanfang möglich machen und laut Nobelstiftung so lange im Amt bleiben, bis die Akademie die Vertrauenskrise überwunden hat.
Soweit der Bericht von Carsten Schmiester. Wir kommen zum Sport im Echo des Tages und dort schauen wir zunächst zum Finale der Copa Libertadores. Das ist der südamerikanische Fußballvereinswettbewerb. Nach den heftigen Ausschreitungen in Buenos Aires, wo das Rückspiel zwischen den Stadtrivalen Boca Juniors und River Plate schon vor 2 Wochen stattfinden sollte, wird heute Abend in Madrid gespielt.
So ein Wahnsinn. Sie haben beiden Teams, uns genauso wie den Spielern von River, den Traum zerstört, im River-Stadion nach einem Sieg eine Ehrenrunde zu drehen. Wir haben uns auch schon auf die Ehrenrunde im River-Stadion gefreut, aber wie mein guter Freund Osvaldo schon sagte, da entscheiden 3 Idioten hinter ihrem Schreibtisch und haben überhaupt keine Ahnung. Sagt Carlos Tevez, Mittelstürmer von Boca Juniors. Mit den 3 Idioten meint er die CONMEBOL, den südamerikanischen Fußballverband. Der hatte entschieden, das Superfinale River gegen Boca ins Ausland zu verlegen, nachdem der Versuch, das Endspiel in Buenos Aires anzupfeifen, ins Chaos geführt hatte. Es war ein neuer Höhepunkt der Gewalt zwischen den alten Stadtrivalen Boca und River. Kurz vor dem Stadion von River Plate griffen Hooligans den Mannschaftsbus der Boca Juniors an. Die Scheiben gingen zu Bruch und mehrere Spieler wurden verletzt. Das Spiel wurde erst um einen Tag verschoben, dann ganz abgesagt und soll jetzt eben auf neutralem Grund ausgetragen werden, im Bernabéu-Stadion von Madrid, 10.000 Kilometer von Buenos Aires entfernt.
La verdad que muy triste. Das ist wirklich sehr traurig und ich glaube, das war eine der schlechtesten Entscheidungen, die ich im Fußball je erlebt habe. Das Turnier heißt Libertadores, also Befreier Amerikas zu Ehren der argentinischen Helden. Und wenn sie das Spiel in Spanien austragen, dann sollte man doch nicht vergessen, dass die Argentinier sich damals von spanischer Herrschaft befreit haben. Wenn jetzt hier gespielt wird, dann müsste man vom Eroberer-Pokal reden, nicht vom Befreier-Pokal. Bis zuletzt versuchten die Vereine, das Finale in Madrid zu verhindern. River Plate wollte erreichen, dass das entscheidende Spiel doch im eigenen Stadion, dem Estadio Monumental, angepfiffen wird. Boca Juniors wollte durchsetzen, dass River disqualifiziert wird, weil der Verein nicht für die Sicherheit rund um sein Stadion sorgen konnte. Beides hat der Verband, die Conmebol, abgelehnt. Zumindest einen Vorteil hat es, dass das Libertadores-Finale jetzt in Madrid ausgetragen wird. Diesmal können Fans beider Mannschaften ins Stadion. In Buenos Aires ist das wegen der extremen Hooligan-Gewaltexzesse schon lang nicht mehr möglich. Die Fans der Gastmannschaft haben grundsätzlich keinen Zutritt zum gegnerischen Stadion, denn in der Vergangenheit hatte es rund um solche aufgeladenen Spiele immer wieder Tote gegeben. Diesmal können die Fans beider Teams kommen. Das wird ein schönes Fest. Wir hoffen, dass sich alle anständig benehmen, damit sie zusammen ein Fest erleben und dass es ein schönes Spiel wird.
Und jetzt mehr vom Sonntagssport mit Lars Bente.
Und wir beginnen mit der Fußball-Bundesliga. Jetzt gerade läuft das letzte Spiel des 14. Spieltages. Mönchengladbach empfängt Stuttgart. Zur Halbzeit steht es 0:0 unentschieden. Mehr von Stefan Kausen.
Keine Tore in Gladbach, obwohl besonders die Borussia einige passable Chancen hatte und schon einmal jubelte, als Plea den Ball über die Linie drückte. Hätte er aber besser nicht getan, denn der Franzose stand hauchdünn im Abseits und der Ball, der von Lang aus dem Fünfer Richtung Tor geschossen wurde, der wäre auch so reingegangen. Auf der anderen Seite Mario Gomez mit einer hundertprozentigen Chance. Er schoss dann aber von halb rechts im 16er aus vollem Lauf Jan Sommer an. Der Gladbacher Keeper konnte halten. Wie übrigens auf der anderen Seite Ron-Robert Zieler dreimal bravourös, zum Beispiel gegen Strobel. Ja, es regnet, 50.000 sind da und alles wartet noch auf die Tore. 0:0 Gladbach-Stuttgart.
Das erste Sonntagsspiel zwischen Mainz 05 und Hannover 96 ist 1:1 unentschieden ausgegangen und es war eines der kuriosesten Spiele in dieser Saison. Eine 10 Minuten Nachspielzeit durch eine Spielunterbrechung, weil viele bengalische Feuer im Block der Hannover-Fans gezündet wurden. Und dann gab es noch kurz vor Ende der regulären Spielzeit einen schmeichelhaften Foulelfmeter für die Mainzer, der zum 1:1 Ausgleich führte. Gerade diese Elfmeterentscheidung sorgte für einen genervten 96-Trainer André Breitenreiter.
Das ist eine Schwalbe gewesen. Er hat zu unseren Spielern selbst gesagt, dass kein Kontakt war, da war. Und es ist mir unerklärlich, warum der Schiedsrichter in diesem Moment nicht auf den Bildschirm schaut, warum er kein Signal aus Köln bekommt. Dafür ist der Videoassistent da, es soll für Gerechtigkeit gesorgt werden und das tut es nicht. Also können wir den Videoassistenten abschaffen, denn so können wir aufhören zu spielen, das macht keinen Spaß.
Somit bleiben die Hannoveraner weiterhin seit mittlerweile fast 14 Monaten ohne Sieg in der Fremde und in der Tabelle auf dem vorletzten Platz. In der zweiten Fußball-Bundesliga gab es heute einen Sieg für Kiel. 2:0 stand es am Ende in Dresden. Bielefeld und Sandhausen trennten sich, genauso wie Magdeburg und Berlin, 1:1 unentschieden. Morgen spielt dann noch der VfL Bochum zu Hause gegen den FC St. Pauli. Knapp verloren haben heute die deutschen Handballfrauen bei der Europameisterschaft in Frankreich. Im zweiten Spiel in der Hauptgruppenphase gab es ein 25:26 gegen Ungarn. Jetzt benötigt das DAB-Team am letzten Spieltag einen Sieg gegen die Niederlande und Schützenhilfe der anderen Teams, um noch ins Halbfinale einziehen zu können. Und die Handballmänner waren heute in der Bundesliga gefragt. Minden verliert beim Bergischen HC 21:26. Ebenfalls ohne Punkt blieb Hannover-Burgdorf auswärts in Wetzlar. Dort gab es eine knappe 28:29 Niederlage. Und Lemgo spielt unentschieden in Leipzig 22:22.
Der Sport im Echo des Tages mit Lars Bente. Einen schönen Rest zweiten Advent wünscht Peter Mücke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.